ARD Sounds.
Bundesregierung baut Bürokratie ab, was sich für uns dadurch ändert.
Geplant oder Zufall, welchen Einfluss nimmt die FIFA auf den WM-Turnierverlauf?
Und Wasserknappheit und Niedrigwasser, wie ein neues bundesweites Datensystem helfen soll.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Hallöchen an diesem Donnerstag, 16. Juli, mit Uli und Magda. Und als ich heute am frühen Morgen dem Pförtner im Hauptstadtstudio hier in Berlin einen guten Morgen gewünscht habe, da kam irgendwie nicht so viel Enthusiasmus rüber wie sonst. Und dann stellte sich raus, okay, er war England-Fan.
Ja, das verstehe ich. Ich bin auch eher England-Fan, also jedenfalls eher als Argentinien-Fan. Aber es ist so, wie es ist. 2:1 hat Argentinien gestern Abend dann doch noch gewonnen im Halbfinale der WM. Und jetzt haben wir das Finale, Argentinien gegen Spanien. Über Fußball reden wir später noch ein bisschen mehr. Ja. Jetzt gucken wir erstmal auf das sogenannte Entlastungskabinett.
Ja, was das alles gibt, dachte ich mir da. Aber ja, die aktuelle Regierung hat wirklich extra dieses Entlastungskabinett ins Leben gerufen, um uns allen das Leben leichter zu machen, uns zu entlasten, und zwar dank dem Abbau von Bürokratie.
Gestern hat man sich dazu nochmal getroffen und es ging darum, wie kann Verwaltung in Deutschland einfacher und digitaler werden, diesem Land der Bürokratie, das wir ja nun mal sind.
Ja, da geht es natürlich einerseits um die Wirtschaft, also wie Verfahren für Unternehmen vereinfacht werden können, sodass weniger Geld und Aufwand nötig sind. Aber die spannende Frage, die wir uns natürlich stellen, ist, was merken wir denn konkret von diesen Vorhaben? Und da kommen tatsächlich ein paar positive, entlastende Dinge auf uns zu. Mal ein Beispiel. Als ich das Entlastungskabinett im November zum ersten Mal getroffen hatte, ist dabei rausgekommen, der Führerschein soll günstiger werden, indem zum Beispiel die Theoriestunden digital absolviert werden können. Und da ist ja jetzt tatsächlich auch eine richtige Reform auf dem Weg.
Und da kommen jetzt auch noch neue Punkte zu. Bei der Agentur für Arbeit soll auch vieles digitaler werden. Sowas wie Leistungen beantragen soll in Zukunft einfacher online gehen. Genauso wie Beratungsgespräche oder Meldetermine. Bisher muss man ja oft noch zum Berater in die Agentur für Arbeit hingehen und das soll dann auch per Video funktionieren.
Ja, oder auch Stichwort Überweisungen vom Arzt. Die sind ja gerade noch so schöne, unhandliche Zettel, die man sich beim Hausarzt abholen muss, wenn man zum Facharzt geschickt wird. Und also bei mir kommen die nie eselsohrfrei beim Facharzt an, sage ich ganz ehrlich. Aber auch das soll in Zukunft digital gehen.
Wenn man denn überhaupt an den Zettel gedacht hat, das genau. Wird ja auch dazu, passiert mir auch oft, dass ich den vergesse. Unterm Strich heißt das also, in diesem Entlastungskabinett werden wirklich Themen angeschoben, die wir dann im Optimalfall auch bald merken. Das ist also schon mal was die Bundesregierung tut, damit wir in Zukunft weniger bürokratische Hürden haben. Es gibt aber auch schon auf kommunaler Ebene richtig gute Ansätze und Lösungen. Eine kommt aus Hamm in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es seit 3 Jahren ein sogenanntes Familienrathaus. Jörg Kiffe ist da der Amtsleiter.
Das kannte man früher, da war das Standesamt kilometerweit vom Elterngeldbereich entfernt. Und jetzt hat man alles in einem Hause. Und das ist ein Mehrwert, ganz klar.
Ja, absolut, glaube ich sofort. Da kann man nämlich dann alle Themen rund um die Familie klären, für die man eben sonst woanders von Amt zu Amt rennen würde. Also Geburtsurkunde, Elterngeld, Kita-Anmeldung. Und die Stadt Hamm will es den Familien leichter machen, auch beim Thema Geburtsurkunden. Da klappert sogar eine Mitarbeiterin die Krankenhäuser extra ab für die entsprechenden Dokumente, damit eben nicht mehr alle Eltern extra bei denen vorbeikommen müssen.
Ja, bei mir in Mönchengladbach war das jetzt auch so. Ich konnte mein Baby direkt im Krankenhaus anmelden. Das leitet dann die Daten ans Standesamt weiter. Und das ist wirklich eine Riesenerleichterung, wenn man da nicht extra hindackeln muss, muss ich sagen.
Absolut. Das kenne ich aus Berlin tatsächlich auch aus einigen Krankenhäusern, nicht alle. Das ist wirklich eine große Entlastung. Also manche Kommunen legen sich da auch schon ins Zeug und haben auch niedrigschwellig gute Lösungen parat zum Thema Bürokratieabbau. Und das Projekt in Hamm, das wird sogar wissenschaftlich begleitet von der Ruhr-Uni Bochum. Und die Wissenschaftler rund um den Verwaltungswissenschaftler Jörg Bogumil, die sagen, das funktioniert schon ganz gut in Hamm, aber
das Grundproblem aber, was auch in Hamm nicht gelöst werden kann, ist, dass bestimmte Antragsverfahren einfach zu kompliziert sind. Und das ist eher ein Problem des Bundes.
So, und damit sind wir dann wieder zurück bei der Bundespolitik. Also klar, die Idee, Bürokratie abzubauen, ist grundsätzlich erstmal gut. Aber was daran so paradox ist, um Bürokratie abzubauen, braucht man ja auch manchmal wieder Bürokratie. Also bis alles in eine Reform gegossen und wiederum in einem Gesetz umgesetzt wird, ist eben auch ein bürokratischer Weg notwendig.
Aber witzigerweise sagen Experten auch, Bürokratie muss nicht immer zwangsläufig schlecht sein. Das ist zwar irgendwie mittlerweile ja so ein Synonym geworden für kompliziert, langweilig, Anträge, Hürden. Aber manche Experten sagen eben, nee, an solchen Stellen ist Bürokratie dann auch gut, dass das alles auch seinen rechtsstaatlichen Weg geht.
Genau, und wenn das dann wirklich so funktioniert, wie sich die Bundesregierung das gerade vorstellt, dann könnten bei der Verwaltung in Deutschland bis zu 16 Milliarden Euro gespart werden. Das ist zumindest das Ziel. Hm. 16 Milliarden Euro, die man dann eben auch woanders sinnvoll reinstecken kann.
Übrigens, falls ihr selbst das Gefühl habt, hey, ich habe da so einen Punkt, an dem es mir echt zu viel Bürokratie, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Es gibt tatsächlich ein Meldeportal namens Einfach Machen. Und da können wir alle genau solche Fälle melden. Und die Regierung sagt auch, dass das tatsächlich in ihre Auswertungen mit einfließt. Also diese Vorschläge werden auch im Entlastungskabinett genutzt. Ja, diesen Link, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Finde ich richtig sinnvoll.
Unsere Kurznachrichten.
Die USA haben in der fünften Nacht in Folge Ziele im Iran angegriffen. Nach US-Angaben sollen die militärischen Fähigkeiten des Iran geschwächt werden, damit keine Schiffe in der Straße von Hormuz bedroht werden können. Iranische Staatsmedien sagen, es gab auch Explosionen in der Umgebung von Teheran. Und der Iran selber reagierte mit Angriffen auf Bahrain und Kuwait, weil die USA da Militärstützpunkte haben.
Gut 3 Wochen nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der bestätigten Opfer auf über 4.800 gestiegen. Fast 17.000 sind verletzt worden und viele, viele Menschen sind außerdem weiterhin obdachlos. Und die Europäische Union will jetzt weitere 20 Millionen Euro für humanitäre Hilfsmittel und die Such- und Rettungsteams bereitstellen.
In Frankreich ist Sterbehilfe für schwerkranke Menschen künftig unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Der Patient muss beispielsweise unheilbar und im fortgeschrittenen Stadium krank sein. Außerdem muss er den Wunsch nach Sterbehilfe frei und klar an einen Arzt oder eine Ärztin richten können. Frankreich folgt damit Ländern wie der Schweiz, den Niederlanden oder Belgien, wo Sterbehilfe auch schon erlaubt ist. In Deutschland wird auch seit Jahren um eine Regelung zur aktiven Sterbehilfe gerungen. Bislang ist sie aber noch verboten. So. Zurück zum Fußball. Ich habe nur die erste Halbzeit gesehen, mehr habe ich nicht geschafft, aber als dann heute Nacht mein Wecker geklingelt hat, war mein erster Blick direkt aufs Handy, um zu gucken, wie ist denn das Halbfinale ausgegangen zwischen England und Argentinien? Wir haben es eben schon gesagt, England ist raus, Argentinien im Finale und zwar durch ein Tor in der Nachspielzeit, also viel spannender geht's nicht.
Ja, das war tatsächlich auch mein erster Blick aufs Handy. Ich habe nicht mal die erste Halbzeit geschafft. Also das Spiel war offensichtlich spannend, weil es bis zu diesem Tor eben 1:1 stand. Und im Internet kursieren gerade die wildesten Gerüchte, ob die ganze WM bis hierhin denn wirklich spannend war oder vielleicht doch ein bisschen vorbestimmt durch den Weltverband FIFA. Hintergrund ist die Tatsache, dass die 4 besten Mannschaften der Weltrangliste auch im Halbfinale standen. Also Argentinien, Spanien, Frankreich und England.
Also grundsätzlich scheint es ja jetzt nicht so verwunderlich, wenn die 4 besten Teams auch so weit im Turnier kommen.
Genau.
Tatsächlich hat es das aber noch nie in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft gegeben. Und deshalb gucken wir da mal genauer hin. Auf den Turnierbaum zum Beispiel, also auf die angesetzten Spiele, da hat der Fußball-Weltverband FIFA nämlich dieses Mal eine Neuerung eingeführt, und zwar eine Setzliste, das kennt der eine oder andere von euch vielleicht vom Tennis.
Ich habe davon noch nie gehört, aber vereinfacht kann man sagen, das hat dazu geführt, dass diese 4 besten Mannschaften, wenn sie ihre jeweiligen Vorrundengruppen gewinnen, erst frühestens im Halbfinale dann auch aufeinandertreffen können. Das sollte dazu beitragen, dass die sich nicht schon früher gegenseitig rauskicken und das Turnier auch so länger attraktiv für die Fans bleibt. Wenn da Superstars wie Messi, Mbappé, Kane oder Jamal möglichst lange dabei sind, ist das natürlich super für uns.
Das stimmt. Natürlich musst du auch so eine Gruppe erstmal gewinnen. Darauf hat die FIFA keinen Einfluss, muss man ehrlicherweise sagen. Haben wir auch bei Deutschland gesehen, ne? Dass das kein Selbstläufer ist, auch wenn wir es so gerade noch geschafft haben. Aber es war eben schon davon auszugehen, dass die 4, also Argentinien, Spanien, Frankreich und England, das schon hinkriegen. Kritiker sagen jetzt, dass die durch die neue Regel aber schon so ein bisschen bevorzugt worden sind, weil sie ja eben erst in der K.O.-Phase sehr spät aufeinandertreffen konnten.
Wobei die Realität dann mal wieder gezeigt hat, dass du im Fußball wirklich vieles nicht planen kannst. Argentinien ist im 16-Finale ja fast gegen das fußballerisch winzige Kap Verde rausgeflogen. England hat sich gegen die Demokratische Republik Kongo auch mega schwer getan und Frankreich gegen Paraguay genauso. Also ein Selbstläufer war das nicht mit dem Turnierverlauf, aber am Ende hat es dann eben doch geklappt, wie die FIFA sich das wahrscheinlich so gedacht hat bei der Einführung dieser Setzliste.
Ja, und begünstigt worden ist es natürlich auch dadurch, dass andere große Nationen wie Deutschland oder die Niederlande oder auch Brasilien früh ausgeschieden sind, die den Top 4 hätten gefährlich werden können. Und man muss sagen, die sind natürlich aus rein sportlichen Gründen ausgeschieden, weil sie schlecht waren. Also das war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Und wenn jetzt Deutschland nicht gegen Paraguay verloren hätte, wäre im Achtelfinale schon Frankreich gekommen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, es ist eben dann doch genauso gekommen, wie die FIFA das wahrscheinlich wollte.
Und das Vertrauen in die FIFA ist bei vielen Fans sowieso nicht unbedingt gestiegen. wegen einiger fragwürdiger Entscheidungen. Also wir erinnern uns zum Beispiel, die Sperre nach einer roten Karte gegen einen US-Spieler, die wurde zurückgenommen, nachdem Donald Trump beim FIFA-Präsidenten angerufen hatte. Und es gab auch einige merkwürdige Schiedsrichterentscheidungen. Messi hätte einmal auf jeden Fall rot kriegen müssen für einen Foul, hat er aber nicht. Und ja, jetzt steht er eben im Finale.
Also man muss schon sagen, das sind natürlich alles nur Spekulationen von Fans im Internet. Mhm. Die FIFA sagt, der Anruf von Donald Trump hatte keinen Einfluss auf die Entscheidung bezüglich der Sperre für den US-Spieler. Und auf ganz konkrete Schiri-Entscheidungen in den Spielen habe sie ja eh keinen direkten Einfluss. Und ja, wie gesagt, andere Nationen hätten ja auch besser spielen können und dann die Top 4 rausschmeißen können, haben sie aber nicht. Trotzdem bleibt für viele Fußballfans ja so ein kleiner fahler Beigeschmack bei dieser WM, der nicht süßer, sondern ja eher noch bitterer geworden ist als vor dem Turnier ohnehin schon.
Unsere Kollegen von der Sportschau, die gucken übrigens jeden Morgen in ihrem WM-Podcast auf diese ganzen Spiele und das Ganze drumherum. Da kriegt ihr noch viel mehr Infos zum Halbfinale gestern, aber natürlich auch zum anstehenden Finale zwischen Spanien und Argentinien am Sonntag. Also wenn ihr wollt, hört da gerne mal rein. Wir verlinken den euch natürlich auch in der Folgenbeschreibung.
So, dieser Sommer, der Sommer 2026, der war bis jetzt ziemlich trocken. Das merken wir alle jeden Tag, wenn wir rausgucken auf die gelben Wiesen oder wenn man über den knallharten, weil eben trockenen Boden läuft. Hier bei mir, ganz im Westen von Deutschland, hat es tatsächlich schon wochenlang nicht mehr geregnet. Also nicht richtig, außer vielleicht mal so 3-4 Tröpfchen bei dem Gewitter.
Also hier in Berlin und auch in Brandenburg schon mal die letzten Tage, aber ja eben auch wirklich nicht anhaltend. Und das ist natürlich das, was die Natur eigentlich bräuchte, den berühmten Landregen. Also nicht zu doll, aber dafür länger, damit das Wasser auch wirklich bis in die tiefen Bodenschichten kommt und nicht wieder direkt an der Oberfläche verdunstet.
Auf die Böden haben wir letzte Woche schon mal hier im Podcast geguckt. Seitdem hat sich auch wenig getan in Sachen Trockenheit. Und deshalb gucken wir jetzt mal auf eine Neuerung, die helfen soll, mit diesem Problem umzugehen. Und zwar gibt es jetzt eine bundesweit einheitliche Plattform zur Erfassung der Daten zu Niedrigwasser. Erklären wir gleich noch genauer. Erstmal gucken wir auf die unterschiedlichsten Auswirkungen der Trockenheit in Deutschland.
Ja, du hast ja schon die gelben Wiesen überall erwähnt. In München darfst du jetzt zum Beispiel kein Wasser mehr nehmen, um deine privaten Pools zu füllen oder auch den Garten zu bewässern. Und Auto, Roller, Motorrad waschen, das ist auch verboten, um eben Wasser zu sparen. Und das gilt erstmal bis 1. August. Und wer sich nicht daran hält, der kann tatsächlich auch mit bis zu 50.000 Euro bestraft werden. Der Bundesumweltminister spricht von 80 Kommunen in ganz Deutschland, die im Moment schon Verbote oder zumindest Auflagen in Bezug aufs Wasser festgelegt haben.
Das betrifft ja uns, also uns Privatleute. Diese Trockenheit, die hat aber auch Auswirkungen auf die Wirtschaft, zum Beispiel die Binnenschifffahrt. Die großen Flüsse haben gerade auch wenig Wasser, also Rhein, Donau oder Elbe. Und die Schiffe können dann nicht voll beladen werden, weil sie sonst zu tief liegen würden. Das kostet natürlich auch alles Geld, wenn man dann mehrmals hin und her schippern muss. ThyssenKrupp hat zum Beispiel schon seine Stahlproduktion gedrosselt, weil gerade nicht genug Rohstoffe über den Rhein angeliefert werden können.
Ja, und weil dieses Problem durch den Klimawandel immer noch größer werden wird, gibt es eben jetzt ein neues Datensystem. NIWIS heißt das und das steht für Niedrigwasserinformationssystem. Und das hilft uns Privatleuten jetzt zwar nicht direkt, aber es soll zumindest helfen, die wirtschaftlichen negativen Folgen von Trockenheit einzudämmen.
Genau, bislang gab es so eine Datengrundlage nur regional und jetzt führt das System die Daten aus ganz Deutschland zusammen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, wo eben gerade besonders wenig Grundwasser oder Wasser in den Flüssen ist, um darauf besser reagieren zu können. Es ist nämlich so, dass sich Niedrigwasser langsam im Laufe von Wochen entwickelt, anders als Hochwasser, das ja häufig plötzlich und manchmal sogar auch unerwartet kommt.
Ja, genau. Und diese bundesweiten Daten, die sollen helfen, sowas besser vorherzusehen, also die Entwicklung beim Niedrigwasser. Dann können nämlich Schiffsrouten zum Beispiel geändert werden oder auch die Produktion von Unternehmen könnte angepasst werden, damit sie eben nicht dann plötzlich alles runterfahren muss, wie jetzt bei ThyssenKrupp.
Und die Politik, beziehungsweise zum Beispiel die Kommunen, die können früher reagieren, noch eher Verbote aussprechen, die Wasserversorgung durch die Wasserwerke rechtzeitig umplanen oder auch zum Beispiel bauliche Maßnahmen umsetzen, damit das Wasser ein bisschen länger in der Natur gehalten werden kann.
Wir haben ja gesagt, dass diese neue Plattform eher für Entscheidungsträger gedacht ist. Aber ich kann als Privatperson durchaus auch auf diese Seite gehen und mir Infos holen. Da ist auf Deutschlandkarten ziemlich übersichtlich dargestellt und erklärt, wie die Wasserlage im Land ist, in jedem einzelnen Bundesland, an jedem Fleckchen. Und dann kann ich genau nämlich checken für meine Region, wie sieht's da aus?
Also wenn ich dann zum Beispiel selber schon mal Wasser sparen will, kann ich da sehen, wann es nötig ist, wann es nötig wird. Oder wenn ich jetzt auch nicht Wasser sparen will, kann ich vielleicht erahnen, wann es dazu Auflagen von meiner Kommune gibt.
Die Seite heißt übrigens nivis-online.de. Da könnt ihr mal raufschauen, das ist wirklich ganz spannend zu sehen.
Ich habe auch schon geguckt, bei mir in der Region ist es beim Grundwasser okay, aber an der Oberfläche Da ist es sehr trocken, da gibt es zu wenig Oberflächenwasser. Ist jetzt aber auch keine Überraschung angesichts der Wetterlage der letzten Wochen.
Nee, also Wettertanz jetzt hier. Und dann hören wir uns morgen nach einem schönen Regen vielleicht schon wieder. Mal gucken.
Ich glaube nicht. Hier bleibt es warm oder heiß und trocken. Trotzdem, habt einen schönen Tag. Bis morgen.
Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.